Ja, Martin, damit fing alles an.
So fing es an. Vor fast einem Jahr.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Leute, zur neuen Folge von Reingezwitschert.
Hallo.
Wir sind wieder hier. Martin, Nick. Und Fabi.
Wir sind wieder zu zweit im Studio, allein, ohne Gast, ohne Gästin. Und wir sind bei Folge 23.
Wir sind bei Folge 23 schon.
Oh, Fabian, ja, was hast du denn heute ausgedacht?
23, das ist die maximale Körperlänge des Schwertschnabelkolibris. Also wir sind nicht in Deutschland, sondern in Südamerika. Und davon ist mehr als die Hälfte von seinem Körper, von seiner Körperlänge, ist der Schnabel. Also dieses Tier sieht wirklich, googelt es mal gerne, das sieht wirklich toll aus. Und zum Vergleich ist der Vogel, der verhältnismäßig zur Körpergröße den längsten Schnabel hat. Wenn man jetzt die totale Schnabellänge hat, er natürlich nicht den längsten Schnabel, sondern das wäre, weißt du es ungefähr?
Nee?
Okay. Das wäre der australische Brillenpelikan
mit
fast einem halben Meter Schnabellänge.
Wow.
Okay, weiter geht's.
Ja. Heute reden wir über Vogelgesang und zwar schon zum dritten Mal. Wir haben ja schon in Folge 1 und 6 über Vogelgesang, Rufe, was hat es damit auf sich geredet. Aber weil das Thema natürlich so beliebt ist und auch gerade wieder aktuell, nehmen wir das heute nochmal zum Anlass, über Vogelgesänge zu reden.
Aber bevor wir das tun, wie immer zwei Einsendungen von euch. Und zwar einmal von Jule, das kam über Spotify, zum Thema Zugvögel. Ich glaube, ich habe heute auf dem Friedhof im Schnee einen Hausrotschwanz gesehen. Kann das sein? Einige Zugvögel bleiben ja inzwischen hier. Aber Rotschwänzchen, da vielleicht für alle, also ein Hausrotschwanz, das ist so ein kleines Vögelchen, ungefähr so Kohlmeisen groß. Die Männchen sind schwarz und haben einen roten Schwanz und die Weibchen grau oder so einen orange-roten Schwanz. Daran kann man sie ganz gut erkennen und die zittern auch immer so damit. Ja, jetzt zu deiner Frage. Ja, das kann sein. Also eigentlich sind das Kurz- oder Mittelstreckenzieher, die in Westeuropa oder im Mittelmeer überwintern und sie fliegen auch relativ durch die kurze Zugstrecke auch relativ spät los und zwar teilweise erst im November und Dezember. Dadurch kann man auch noch recht lange die Hausrotschwänze beobachten. Und es gibt sogar einzelne Überwinterer. Und wenn man sich das mal auf der Karte in Deutschland anguckt, was so diesen Winter, wo es überall Hausrotschwänze gibt, sind so ungefähr 1300 Beobachtungen dieses Jahr bisher, dann sieht man ganz klar, dass der Rhein zum Beispiel besiedelt wird. Also gerade die warmen Regionen, da sammeln sich noch einige Hausrotschwänze, die dann vielleicht nicht abgezogen sind oder es sind möglicherweise nördliche Vögel, die hier dann ihren Winter verbringen. Und ganz anders ist das beim Gartenrotschwanz, der wiederum auch ein bisschen anders aussieht und ein Langstreckenzieher ist. Also der fliegt bis über die Sahara und kommt erst so im April wieder.
Ja, und eine zweite Frage kommt von Jana mit H und Doppel-A, auch über Spotify. Die Frage ist schon etwas älter, aber nichtsdestotrotz eine sehr gute Frage und zwar Thema Gleichgesinnte. Sie fragt, habt ihr einen Tipp, über welche Plattform oder Organisation ich Gleichgesinnte zum Birden finde? Über NABU bin ich nicht fündig geworden. Schön wären Leute mittleren Alters. Ich komme aus Berlin. Und ja, wir freuen uns natürlich, Leute zu vermitteln, also zum Birden. Also das vereint uns ja alle. Ein Tipp wäre zum einen die NABU reingezwitschert Exkursion jetzt am 16.03. am Samstag im Tiergarten, im Berliner Tiergarten. Da gehen wir am Ende nochmal drauf ein. Und ich glaube, eine gute Quelle ist auch immer der NABU Berlin. Einfach mal schauen in der Terminübersicht, was die so für Termine anbieten. Also sie bieten oftmals auch Exkursionen an, Vogelexkursionen, aber eben auch Vorträge oder Pflegeeinsätze. Und auch da hat man ja immer die Möglichkeit, Gleichgesinnte oder Interessierte zu treffen. Da kann ich zum Beispiel auch empfehlen, der Pflegeeinsatz Flughafensee im Vogelschutzgebiet, im Flughafensee Tegel. Ganz tolles Biotop. Da sieht man auf jeden Fall auch Vögel und trifft Gleichgesinnte. Und ansonsten glaube ich allgemein, wenn ihr Leute, also wenn ihr im Naturschutzgebiet unterwegs seid oder an Gewässern und ihr seht Leute mit Ferngläsern oder Spektiven, quatscht die einfach mal an. Die Chancen sind groß, dass sie auch nach Vögeln Ausschau halten und da kommt man immer gut ins Gespräch. Ja.
Ansonsten gibt es noch die Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft. Das ist orniberlin.de. Vielleicht findet man da auch die ein oder andere vogelinteressierte Person.
Genau, die treffen sich regelmäßig, ich glaube viermal im Jahr im Naturkundemuseum Berlin. Da gibt es dann auch mal Vorträge und so weiter. Und ich habe auch letztens gesehen bei Instagram auch Gut zu Vögeln, die hatten wir ja auch mal zu Gast, die haben auch aufgerufen, unter einem Post sich zu vereinen und sich zu gruppieren und zu versammeln zum Birden.
Sehr schön, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Martin, dir gehört die erste. Ich lese hier bei deinen Notizen The Walking Ralle. der Vogel kehrt von den Toten zurück. Okay, genau. Was hat es damit auf sich?
Also es sollte ein bisschen der Zombie-Bezug sein. Und zwar geht es um eine Nachricht, die ist schon etwas älter, nämlich von 2019, aber die poppte jetzt kürzlich in den Medien wieder auf. Und ich kannte sie auch noch nicht. Deswegen dachte ich mir, stelle ich die mal vor, vielleicht ist das auch neu für euch. Und zwar geht es um das Thema Doppelevolution in Anführungsstrichen. Es geht nämlich um eine Rallenart aus dem Indischen Ozean, die flugunfähig ist und die zum zweiten Mal entstanden ist. Also das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen kryptisch, aber ich sage euch, worum es geht. Das ist eine Unterart der im Indischen Ozean verbreiteten Cuvier-Ralle. Die findet man auf Madagaskar und auf Mauritius und die kann fliegen. Und die hat sich irgendwann mal auf das Aldabra-Atoll, das gehört politisch zu den Seychellen, liegt aber so ungefähr 700 Kilometer nördlich von Madagaskar, mal verirrt. Und da ist sie dann gelandet und auch geblieben und hat sich tatsächlich dahin entwickelt, dass sie dann die Flugfähigkeit verloren hat. Also die auf Aldabra vorkommende Ralle, die Aldabra-Cuvier-Ralle, ist die einzige Unterart der Cuvier-Ralle, die nicht fliegen kann im Indischen Ozean. Und was Forschende herausgefunden haben, es gab schon einmal so eine Ralle auf dem Aldabra-Atoll, und zwar vor 136.000 Jahren. Das war nämlich der Zeitpunkt, als das Atoll untergegangen ist, beziehungsweise der Meeresspiegel ist angestiegen und das ganze Atoll ist im Meer versunken und damit natürlich alle Lebewesen, die auf dieser Insel vorkamen, auch die damals flugunfähige Ralle. Und dann ist sie ungefähr, ich glaube vor 100.000 Jahren, ist der Meeresspiegel wieder gesunken, das Atoll kam hoch. Und dann hat diese Cuvier-Ralle von Madagaskar aus wahrscheinlich diesen Weg erneut gefunden und hat sich tatsächlich wieder in dieselbe Richtung entwickelt. Und das ist ein ganz seltener Nachweis einer sogenannten wiederholten Evolution, dass also aufgrund derselben Umstände sich diese Flugunfähigkeit nochmal entwickelt hat.
Oh, Flugunfähigkeit, verrückt, dass das passiert, weil ich meine, es ist ja an sich kein Nachteil, wenn du zwei angelegte Flügel hast, mit denen du im Zweifel noch, wenn es jetzt nicht auf die Größe ankommt, aber schon.
Aber man findet das sehr häufig auf Inseln, wo keine Bodenprädatoren, also keine Beutegreifer vorkommen. Und ganz oft hat man dann den Fall, dass Vögel die Flugfähigkeit verlieren. Was aber auch daran liegt wahrscheinlich, dass der Flug an sich eine sehr energiezehrende Aktivität ist. Und wenn man das nicht braucht, dann ist es auch von Vorteil, wenn man das einfach weglässt.
Stimmt. Oder es ist durch Zufall entstanden. Muss ja nur nicht stören. Okay, nächste News.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe eine News über Eier mitgebracht. Und zwar haben Archäologen 4 Eier aus römischen Zeiten gefunden. Und diese Eier waren ganz besonders. Sie haben sie schon 2010 gefunden. In England, in der Region Buckinghamshire. Und zwar sind die 1700 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon wirklich alt und sie waren noch einigermaßen erhalten. Mhm. 3 davon sind auch sofort zerbrochen. Und ich zitiere die Forschenden: Der Gestank war unvergesslich, aber ein Ei ist noch intakt geblieben, also war noch geschlossen. Das hat man mitgenommen, wie gesagt, 2010, also schon viele Jahre her. Und dann hat man dieses Ei irgendwann vor kurzem für eine andere Untersuchung herangezogen und dann festgestellt bei einer Tomographie, dass da noch was drin ist, und zwar flüssiger Inhalt. Also kein total verschimmeltes irgendwas, sondern tatsächlich noch so eine Mischung aus Ei und Dotter. Und das war extrem überraschend. Das ist das älteste Ei, was sich quasi, es gibt auch welche von den Ägyptern, die wirklich aber auch mumifiziert wurden und wirklich gezielt quasi überdauern sollten. Aber dieses Ei ist total faszinierend und ein Wunder, wie sich das über fast 2000 Jahre so erhalten hat. Vielleicht eine kleine Info noch dazu: Als der Grabungsleiter damit dann zum Naturhistorischen Museum in London gelaufen ist, hatte er das Ei wohl irgendwie so in so einer kleinen Kiste, ist dann mit der Metro gefahren. Es war wohl ein etwas mulmiges Gefühl, sagt er, mit so einem 2000 Jahre alten Ei.
Und das waren Hühnereier?
Das waren Hühnereier und die wurden in einem geflochtenen Korb gefunden. Also wahrscheinlich auch zusammen mit anderen, mit Leder, ein bisschen Keramikmünzen. Wahrscheinlich waren es Opfergaben, vielleicht bei einer Beerdigung, die dann in so eine Grube geschmissen wurden, wo das gefunden worden ist. Okay, wenn ihr mehr dafür und dagegen und damit und darüber wissen wollt, dann schaut in unsere Shownotes, da haben wir euch wie immer die Infos verlinkt.
Thema der Woche.
Kommen wir zum Hauptthema des Tages. Vogelgesang, die dritte. Martin hat ja vorhin schon gesagt, wir hatten schon in der ersten Folge das Thema und es gab einfach viel Resonanz und immer mal wieder Menschen, die uns schreiben, hey, ich möchte gerne irgendwie da mehr lernen und da möchte ich auch oder möchten wir zu ermutigen, weil es ist wirklich so eine neue Sprache und man wird viel achtsamer. Man erkennt auf, also wie man sich freut, wenn man den ersten Vogel tatsächlich an der Stimme erkennt und dann eben auch viel mehr wahrnimmt. Also ich finde es einfach total cool und freue mich, dass wir hier so ein kleines Vogelstimmbabel heute wieder machen.
Und man kann das nicht oft genug üben und ich glaube auch, niemand wird dessen überdrüssig, weil Wiederholung macht den Meister oder wie auch immer man das sagt.
Komplett. Außerdem ist gerade Frühling. Wir haben Mitte März, die Vögel sind, viele singen auf Hochtouren und da möchten wir einfach, dass sie so ein bisschen mehr, bisschen übersetzen für euch.
Genau, und wir nehmen wieder ein paar allgemein bekannte Arten rein, die vielleicht auch nicht ganz einfach sind immer. Aber wir nehmen auch ein paar Arten mit rein, die häufig sind, aber oft überhört werden.
Richtig. Und ich würde sagen, wir starten direkt und machen ein kleines Recap der ersten Folge. Dafür spiele ich jetzt mal einen Vogel ein. Ja, Martin, damit fing alles an.
So fing es an. Vor fast einem Jahr.
Und ich glaube, viele von euch haben diesen Vogel nach dieser Episode des Öfteren dann live auch gehört und auch ja, wiedererkannt. Und das ist genau der Sinn der Sache. Welcher Vogel ist es nämlich?
Das war der Zilpzalp, also ein Vogel, der auch seinen Namen singt und der jetzt gerade Mitte März ankommt und wieder fröhlich vor sich her singt. Ja, genauso wie andere Vögel. Wir hatten bei der ersten Folge, das ist die Amsel, das Rotkehlchen, die Elster. Es gab eine kleine Taubenkaraoke hier. Und wir haben geklärt, warum singen eigentlich Vögel und was ist der Unterschied zwischen Ruf und Gesang. All das, wenn ihr das nochmal auffrischen möchtet, schaut gerne nochmal bei der ersten Folge vorbei, hört euch das nochmal an.
Ja, und auch in Folge 6 haben wir ja den Vogelgesang spezial gehabt, The Bird Voice of Germany. Und da ging es um verschiedene Begrifflichkeiten, aber auch um Vögel, die ihren Namen rufen, singen. Ja, also da fällt mir noch ein, ne? Die Raben, die, glaube ich, nach ihrer Lautäußerung benannt wurden und so weiter. Und wir hatten die Merksprüche, ganz wichtig, die auch helfen, ja, Gesänge wiederzuerkennen. Zum Beispiel von der Goldammer. Wir spielen das nochmal ein.
Vielleicht sagen wir vorher den Spruch, dann kann man so ein bisschen mitdenken. Und zwar ist der Spruch auf Deutsch, wie hab ich dich lieb? Gucken wir mal, ob man das wiedererkennt.
Ja, für mich ist das so der Inbegriff für warme Sommertage. Ja. Flirrende Hitze.
Genau, flimmernde Luft, ja, total. Ja, wir haben auch Stimmen nachgemacht. Das war, fand ich sehr, sehr lustig.
Das war cool.
Zum Beispiel den Schlüsselbund, den Gierlitz oder mit einer Münze, die sich drehte und dann so ausklimperte bei dem Waldlaubsänger. Ah, der Kamm. Mein Kamm und dein Rasieraufsatz bei dem Wachtelkönig. Also es war auch eine schöne Folge, fand ich. Wenn ihr möchtet, schaut die gerne oder hört euch die gerne nochmal an. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal hier zum neuen Lehrinhalten.
Mhm.
Ja, wir wollen anfangen mit drei Vogelarten, die relativ oder die sehr häufig sind und die auch vielleicht jede von euch oder jeder schon gesehen oder gehört hat, aber die gar nicht so einfach sind, zumindest unsere ersten beiden.
Ja, und da haben wir nämlich die häufigen Kohl- und Blaumeisen, die optisch zwar relativ gut unterscheidbar sind, wenn man sie denn ja, aus der Nähe sieht. Also die Blaumeise ist etwas kleiner und wie der Name schon sagt, ist sie halt blau auf dem Kopf und an den Flügeln. Und die Kohlmeise hat eine schwarze Kappe und ein schwarzes Brustband.
Woher auch der Name kommt. Also das kommt nicht von, weil sie gerne Kohl frisst, sondern weil Kohle, also diese schwarze verbrannte Farbe, dass es daher kommt, durch die schwarze Kappe. Ja, diese Stimmen von den beiden Arten sind aber gar nicht so einfach zu unterscheiden. Also Meisen, gerade Kohlmeisen, haben wirklich sehr, sehr viele. Ich glaube, es gibt über 200 Gesangsmotive, die bei der Kohlmeise bekannt sind. Und die sind gar nicht so einfach zu unterscheiden. Wir haben jetzt mal häufige Beispiele mitgebracht. Und zwar spiele ich jetzt einmal eine häufige Variation von der Kohlmeise ab. Und vielleicht, also es ist schon sehr hoch und man hat klar getrennte Silben. Es gibt da auch den Merkspruch, CCB, Sonne vertreibt die Schnee. Also so CCB, CCB, das hört man häufig.
Ja, das ist der klassische Gesang.
Wir hören mal rein.
Das ist noch nicht die Zizibä, ne?
Es ist nicht ganz, aber es ist so die typische Silbenabfolge. Und da kann auch jede Kohlmeise wirklich verschieden klingen. Das ist, wie gesagt, aber so ein erster Eindruck, also wenn man so klar getrennte Silben hört. Bei der Blaumeise wiederum ist die Stimme etwas hochfrequenter. Ich spiele sie einmal ab, bevor ich sie hier weiter beschreibe.
Mhm. Auch gerade sehr oft zu hören.
Man hört häufig auch den Ruf von den Blaumeisen. Das ist so ein Meckern. Sowas.
Mhm.
Da sind auch irgendwelche Amphibien im Hintergrund. Also, bei der Blaumeise vielleicht zu merken, noch hochfrequenter und oft so ein meckerndes Element irgendwie mit drin.
Und etwas feiner vielleicht als die Kohlmeise.
Das könnte man jetzt noch weiter ausführen, aber ich würde sagen, dabei belassen wir es. Mhm. Keep it simple und vielleicht, wenn ihr das hört, guckt mal, ob ihr den Vogel auch sehen könnt und dann zuordnen könnt, okay, war es jetzt eine Blaumeise oder eine Kohlmeise? Da ist einfach ein bisschen Übung nötig. Und gerade bei der Kohlmeise, Die hat zum Beispiel einen Ruf, der unheimlich so klingt wie der Ruf von einem Buchfink. Oder auch Kohl- und Sumpfmeise haben so einen Pchim, also so einen peitschenartigen Ruf, der auch sehr ähnlich sein kann. Also da muss man sich ein bisschen einfinden.
Da braucht es auf jeden Fall Übungen, ja.
Okay.
Nächste Vogelart ist eine, die unbedingt mit rein muss, weil es ist eine der, wenn nicht sogar der häufigste Vogel oder die häufigste Vogelart in Deutschland. Eine Finkenart, also erkennbar am relativ dicken Schnabel. Eine Art, die sowohl in Wäldern zu Hause ist, als auch in Parks und Gärten. Also bei der winterlichen Fütterung findet er sich auch ganz häufig ein. Das Männchen ist so ziegelrot und hat einen blau-grauen Kopf. Ich glaube, es ist klar, wohin das geht. Es geht um den Buchfink. Und der Name, um das mal kurz aufzuklären, kommt nicht etwa vom...
Das ist kein belesener Fink, sondern das kommt von den Buchen, also von Bucheckern, die der Vogel gerne frisst. Gerade in Mastjahren hat er dann gute Nahrungsverfügbarkeiten. Da ist der Name und gut zu erkennen übrigens die Art, also die Weibchen sind so beigefarbend, aber beide haben ein weißes Flügelband. Und das sieht man auch, wenn sie sitzen, aber besonders wenn sie auffliegen, blitzt das ganz gut auf. Da gibt es auch einen Merkspruch. Kennst du den?
Also ich glaube, der variiert immer. Aber was ich mir merke, ist dieses Zi-Zi-Zi-Zi, Würzgebier.
Genau, ich kenne es auch mit Würzgebier am Ende. Es gibt noch weitere, zum Beispiel ich schreibe an die Regierung. Oh Gott, das kann ich gar nicht richtig aus. Wir hören da rein, bevor wir uns hier verhaspeln. Ich schreibe an die Regierung oder sowas.
Typisch ist auch hinten dieser...
Ja.
Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber...
Die Schleife. Es gibt auch Dialekte bei Buchfinken nachgewiesen, aber mit diesem, vielleicht mit der Würzgebier, mit dem Zi-Zi-Zi-Zi-Würzgebier kann man sich vielleicht ganz gut merken. Okay, so, das waren die drei, die im Pflichtprogramm heute waren. Und Martin hat es ja schon angekündigt, wir wollen noch drei Vogelarten behandeln, die so ein bisschen, die auch häufig sind, aber wenn man die Stimme nicht kennt, kann man sie auch ganz, ganz gut übersehen oder überhören. Da fangen wir an mit einer Art, die eigentlich wahrscheinlich in eurem Garten oder vor eurer Haustür irgendwo vorkommt, aber die wenigsten oder die noch nicht so in dem Hobby drin sind, haben diesen Vogel vielleicht noch nicht gesehen. Und zwar lebt er auch in Gärten ganz gerne oder in Parks und lebt aber sehr versteckt und oft irgendwie bodennah. Aber jetzt im Frühling sitzt er, also er hat auch schon jetzt im Februar, gab schon erste Vögel, die angefangen haben zu singen und singen dann noch den Frühling durch. Und zwar handelt es sich hier um die Heckenbraunelle. Also Braunelle ist auch eine Pflanze, aber Heckenbraunelle ist ein süßer Vogel, ein Insektenfresser, dünner Schnabel, so ein braun gestricheltes Gefieder und so ein bisschen bläulicherer Kopf. Also sieht auch sehr, sehr edel aus, finde ich.
Auch ganz interessante Art, was
Fortpflanzungsthemen
angeht. Sachen angehen, genau. Aber darüber reden wir heute nicht.
Und der sitzt jetzt zu der Jahreszeit auch mal eben dann weiter oben in einem kleinen Bäumchen oder auf einem Busch und ist dann ganz gut zu sehen. Und ich finde... Diese Stimme ist sehr fein, so ein bisschen zwitschernd und man kann sich so ein bisschen ich stelle mir so einen quietschenden Fahrradreifen vor. Es ist nicht so wie beim Gierlitz, das
also nicht
passt
ganz
auch gut,
so
diese Eselsbrücke. Aber so irgendwie, also ich drehe meine Hand auch gerade, wir hören mal rein.
Also ja, viel weicher als beim Gierlitz, aber ich finde diese quietschende Fahrradkette oder diese Assoziation schon ganz hilfreich.
Kommen wir zum Vogel Nummer 2. Martin, möchtest du? Oder sollen wir, den spielen wir jetzt einfach erstmal ein?
Den spielen wir erstmal ein, ja.
Möchtest du Gesang oder Ruf?
Mach mal erstmal den Ruf. Den höre ich nämlich gerade ganz häufig. Also auch eine ganz tolle Vogelart, die... vielen von euch schon mal aufgefallen sein könnte, weil sie sehr speziell an Bäumen klettert. Und zwar nämlich in der Regel von oben nach unten. Also er ist ganz oft in dieser Position, dass er also nach unten schaut und der Vogel dann so, oder der Kopf so rechtwinklig absteht. Also ganz toller Vogel, auch schön farbig, blau und orange, hat so eine schwarze Augenmaske. Und es ist eine Art, die auch von den Gesängen und Rufen her relativ vielfältig aufgestellt ist. Und das war gerade ein typischer Ruf, den ich auch gerade sehr oft höre. Ja, um welchen Vogel handelt es sich? Fabian, klär auf.
Der Kleiber. Und zwar ist es einer der wenigen, also nur die Familie der Kleiber können, was Martin schon angedeutet haben, Kopf unter den Stamm runterklettern. Und was dem Kleiber zu seinem Namen gebracht hat, ist, dass der, das kommt irgendwie aus dem Mittelhochdeutschen mit, das war, glaube ich, jemand, der mit Lehm gearbeitet hat.
Mhm.
Und der kann seine, wenn Bruthöhlen, wenn so große Astlöcher sind, dann verengt er das mit so einem Lehmgemisch, spachtelt er das zu und verengt damit die Eingangsröhre, sodass größere Vögel, Beutegreifer da nicht mehr so gut reinkommen. Sehr faszinierender Vogel.
Und der singt natürlich auch. Vielleicht spielst du das nochmal ein.
Sehr, sehr gerne. Ich dachte, du fragst die.
Ja, da hört man einen Antworten im Hintergrund.
Also achtet mal drauf. Ist ein einfach wirklich, wirklich hübscher Vogel mit diesem schwarzen Zorro-Streifen auch durchs Gesicht. Okay, einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Auch ähnlich wie die Heckenbraunelle, oft übersehen, aber deutlich nicht zu überhören.
Er hat nämlich eine der lautesten Stimmen und das habe ich, glaube ich, auch schon mal berichtet. Und zwar schafft er fast 90 Dezibel. Wir reden von einem sehr kleinen Vogel mit einer aufrechten Haltung, so einem kleinen, mit so kurzen Schwanzfedern nur. Es wirklich sieht sehr selbstbewusst und aufrecht aus. Und das hat ihm auch, wenn man sich vorstellt, dass dieser selbstbewusste Vogel auf einem Zaunpfahl sitzt, dann sind wir auch schon fast beim richtigen Vogel. Und zwar reden wir über den Zaunkönig. Sehr klein, wiegt auch ganz wenig, besteht im Frühling die Männchen gefühlt nur aus Testosteron und singen wirklich, was das Zeug hält. Wir hören mal rein. Die Stimme ist sehr hell, überschlägt sich oft und hat so einen schmetternden Teil. Vielleicht hilft es euch beim Merken von der Stimme. Ja, sehr ja. Schön.
Schöne Vogelart, achtet mal drauf. Und wenn ihr erstmal wisst, wie der klingt, dann seht ihr den wahrscheinlich auch in Zukunft öfter mal.
Um das Ganze jetzt ein bisschen zu festigen bei euch, wollen wir einfach nochmal ein paar Stimmen wiederholt einspielen und ihr könnt selber euch überlegen, okay, was könnte das für eine Art sein? Ich fange mal an. Was war das denn, Martin?
Also ich denke da gleich an einen Waldspaziergang, so im frühen Frühjahr. Und ja, das war der Buchfink.
Mit einem schönen, würzigen Bier in der Hand.
Genau.
Ja, richtig, der Buchfink. Machen wir weiter mit dieser Vogelart.
Sehr fein und hochfrequent. Kleiner Federball.
Richtig.
Die Blaumeise.
Das war die Blaumeise. Also kurze Erklärung, Martin sitzt mir gegenüber im Studio und ich habe hier die kleinen Knöpfe mit den verschiedenen Vogelarten und Martin ratet.
Wie hab ich dich lieb?
Ich glaube, es gab noch einen englischen Spruch irgendwie, I want bread but no cheese. Okay.
Das war die Goldammer.
Das war die Goldammer.
Okay, jetzt hast du mich.
Das war auch gemein. Okay, zu dem Vogel kommen wir noch. Das ist nämlich der Bird of the Day.
Ah ja.
Schon mal, kann ich schon mal vorüberlegen.
Aber bevor wir dahin kommen, ich habe nämlich auch ein kleines Vogelquiz für Fabian und für euch da draußen natürlich ausgedacht. Und zwar ist es ja nicht immer so, dass man in der Natur immer, also nur eine Vogelstimme oder nur einen Vogelruf hört, sondern oftmals ist es ja ein Konzert. Und deswegen habe ich mal ein paar Audios zusammengepackt und übereinander gelegt. Und ich möchte jetzt von dir, Fabian, und von euch da draußen, dass ihr mal guckt, ob ihr die Vögel erkennt und vielleicht auch zählen könnt, wie viele verschiedene Vogelarten dort singen und rufen.
Okay.
Walte deines Amtes und
deswegen gibt es ja auch die Datei Gesangmix 4 Fabibi.
Okay. Vor Fabibi.
Achso, okay. Okay, wir hören rein.
Okay, zugegeben, das war ziemlich...
Schönes Konzert, ja.
Ja, also so hört man das in der Regel, wenn man draußen unterwegs ist. Einige Vögel sind lauter, weil sie einfach dichter dran sind. Andere sind weiter weg und man hört sie halt nur gelegentlich. Was hast du denn gehört?
Okay, ich würde sagen, wir machen mal eine Live. Ich versuche es mal live aufzulösen, was ich so rausgehört habe, was jetzt auch noch nicht stimmen muss.
Kannst ja dann immer pausieren.
Amselgesang. Jetzt war ein Kranich, der geschrien hat und ein Zebzab im Hintergrund. Noch ein Specht, Grünspecht, Ringeltaube, Zilpzalp läuft im Hintergrund weiter.
Genau.
Und am Ende, hast du noch eine Meise zum Ausklang?
Nee, eine Meise war nicht mit drin, zumindest nicht mit Intention, aber es war die Amsel zu Beginn, die so sehr laut singt. Oftmals sitzt sie ja, ne, in der Nähe auf dem Dachfirst oder im Baum. Dann zu Ende hin die Ringeltaube.
Ja.
Zilpzalp hast du erkannt, der singt die ganze Zeit im Hintergrund. Ja. Dann der Kranich, der ruft.
Ja.
Und dann war noch der Grünspecht,
ja,
der auch ruft. Und was ich jetzt auch nicht gehört habe, aber was mit drin ist, ist der Eisvogel.
Ah, okay.
Der hat auch ganz subtil im Hintergrund noch gerufen.
Okay, 5 von 6.
5 von 6, aber nicht schlecht. Und ihr seht, das ist, es ist nicht einfach, diese Vogelgesänge und Rufe auseinanderzuhalten. Das braucht ein bisschen Training, ein bisschen Übung. Aber deswegen machen wir das Ganze ja auch, dass wir, ne, dass wir das so ein bisschen besser hinkriegen.
Immer eine Stimme nach der anderen. Und es gibt auch Hilfsmittel. Also könnt natürlich unsere Podcast-Folgen hören, aber auch zum Beispiel unsere NABU Vogelwelt-App. Die hat auch eine Erweiterung, dass man Stimmen aufnehmen und analysieren kann. Es gibt auch von Merlin eine Vogel-App, die kann man laufen lassen und da plöppen die Vögel, die dann singen, auch auf. Also da gibt es ein paar, oder BirdNet, also es gibt ein paar Hilfsmittel, ein paar Apps, mit denen man zusammen draußen unterwegs sein kann. Oder man sucht sich jemanden, geht zu einer NABU-Exkursion beispielsweise, der schon ein bisschen tiefer drinsteckt in dem Thema. Und das ist ganz gut. Einfach, also so finde ich, lernt man es am besten, wenn jemand einem das erklärt. Oder man vielleicht tatsächlich auch den Vogel einfach sucht, nachdem man ihn gehört hat. Ja, und ich würde sagen, das war wieder ein kleiner Input zum Thema Vogelstimmen. Bestimmt nicht der letzte.
Definitiv nicht. Und wir kommen zum NABU-Gezwitscher.
So ist es.
NABU-Gezwitscher.
Ja, zum Abschluss, wie immer, haben wir ein paar Infos in eigener Sache. Und zwar geht es dir manchmal eigentlich auch so, Fabian, dass du so Vögel beobachtest und so denkst, ach guck mal, ein Vogelnest zu dir selbst oder zu deiner Begleitung. Und dann sagst du oder deine Begleitung, nee, das ist kein Vogelnest, das ist ein Eichhörnchenkobel.
Ja, das sage ich tatsächlich. Diesen Teil sage ich, ja, nee, das ist, schau nochmal genau hin, denk nochmal drüber. Das sage ich ziemlich häufig.
Also seid ihr nicht enttäuscht, wenn es dann doch nur ein Eichhörnchenkobel ist, denn der NABU hat nämlich eine neue Aktion. Es geht um die Beobachtung und Meldung von Eichhörnchen und zwar bundesweit, idealerweise für ein Jahr lang. Ihr könnt aber auch Einzelmeldungen machen oder Einzelbeobachtungen, kein Problem. Und das Schöne ist, ihr könnt das super gut mit Vogelbeobachtung kombinieren. Warum machen wir das? Das Ganze dient dazu, Erkenntnisse zu gewinnen und zwar zur Fortpflanzung der Eichhörnchen. Wir wollen gerne wissen, wie viele Junge haben sie, zu welchem Zeitpunkt werfen sie. Und das hilft uns dann natürlich, das Ganze einzuordnen in zum Beispiel die Klimakrise. Also wie passen sich Eichhörnchen an und zum Beispiel auch an städtische Lebensräume. Von wem kommt das Projekt? Das ist ein gemeinsames Projekt vom NABU und dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hier in Berlin. Das kennt ihr vielleicht auch. Und natürlich vom NABU Naturgucker, über den ihr das dann auch melden könnt. Alle können mitmachen. Also es gibt da eigentlich keine Einschränkungen. Ihr müsst Lust haben und vielleicht habt ihr noch neben den Ohren und Augen für die Vögel, so rum, noch ein Auge für die Eichhörnchen frei. Das könnt ihr bei euch zu Hause im Garten machen, auf dem Balkon oder auch in Parks. Und das Ganze meldet ihr dann über unsere kostenlose Web-App. Mehr Infos dazu findet ihr unter dem Shortlink nabu.de/Eichhorn.
Eichhorn. Klingt gefährlich.
Ja.
Eine weitere haben wir noch. Und zwar für alle von euch, die das jetzt gerade sehr frisch hören, diese Folge. Nochmal der Hinweis, am Samstag, den 16.03. machen wir eine NABU reingezwitschert Martin Fabi Live-Exkursion. Und zwar treffen wir uns um 10 Uhr im Berliner Tiergarten, genauer gesagt im Haus der Kulturen der Welt, an der Schwangeren Auster. Und wir werden so 2 Stunden unterwegs sein. Fernglas, Bücher könnt ihr gerne mitnehmen, Schirm, wenn nötig. Bei Gewitter werden wir das nicht machen, aber bei allem anderen Wetter schon. Und ihr könnt euch gerne kurz anmelden unter vogelpodcast@nabu.de. Das hilft uns so ein bisschen, das einzuschätzen. Aber es ist keine Pflicht. Also habt ihr das jetzt nicht gemacht und denkt euch Samstagmorgen, boah, Hammer. Wäre jetzt so eine Vogelexkursion, dann kommt natürlich einfach mit, bringt gerne eure Freunde mit und wir freuen uns auf euch.
Und wir treffen uns vor der Auster, also es gibt ja hinter der Schwangeren Auster ist noch die Spree, aber wir treffen uns davor an der Straße. Also gebt einfach die Adresse ein, dort treffen wir uns dann.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil der heutigen Folge und zwar dem Bird of the Day. Wir haben ihn schon anklingen lassen und das tue ich jetzt nochmal. Und zwar handelt es hier sich um einen Vogel.
Ganz wichtig Tipp zu betonen.
Tipp Nummer 2. Es ist relativ selten im Tiefland zu sehen, sondern eher in so kleinigen gebirgigen Lagen. Oh Gott. Also ich stelle mir da vor, ich bin in der sächsischen Schweiz und die Märzenbecher blühen. Es ist ein klarer Bach und da findet sich der Vogel. Der mag nämlich ganz gerne am Wasser sein und brütet sogar gelegentlich hinter Wasserfällen. Mhm. Er hat eine weiße Brust und der Kopf und der Bauch sind rotbraun. Jetzt für alle Expertinnen und Experten unter euch. Es handelt sich hierbei, wir haben die Unterart Aquaticus bei uns in Deutschland. Die Stammart Zinklus hat einen dunkleren Bauch. So jetzt vielleicht für, ne? Wollen wir hier alle ansprechen. Und ich würde sagen, es handelt sich um die Wasseramüsse. Einen sehr, sehr schönen und faszinierenden Vogel. So, und ich habe jetzt schon hier das NABU-Vogelbuch gezückt. Sehe hier in der Übersicht, die Wasseramseln sind auf Seite 181. Okay, dann lese ich mal ein kleines Kapitel vor. Und zwar das Kapitel Massives Skelett. Die Wasseramsel ist die einzige europäische Singvogelart, die schwimmen und tauchen kann. Ein besonders schweres Skelett erlaubt ihr das Laufen unter Wasser. Die sogenannte Nickhaut funktioniert dabei wie eine schützende Taucherbrille und eine Hautfalte schützt die Ohröffnungen beim Tauchen. Cool.
Cool, ist schon richtig ein sehr cooler Vogel. Cooles, schon mal gesehen? Vogel.
Ja, schon.
Wo?
Sächsische Schweiz, aber auch auf dem Zug sind die manchmal an irgendwelchen Regenrückhaltebecken oder in Gebirgen.
Ja, in Berlin wurde die auch in den letzten Jahren häufig an der Panke gesehen, hier in Wedding, glaube ich.
Okay.
Auch auf dem Durchzug wahrscheinlich. War auch ein beringter Vogel, irgendwann dann.
Spannend. Gibt auch tolle Unterwasseraufnahmen, wie die dann wirklich diese Nickhaut, diese Taucherbrille aufsetzen und unter Wasser dann vor allem gerne Köcher fliegen, Larven suchen, die sie dann aus ihrem kleinen Köcher schubsen.
Ja, wenn sie dann auftauchen und das Wasser so über das Gefieder perlt. Schon. Also ganz toll anzusehen.
Schon schön. Okay, bevor wir hier jetzt da noch weiter abschweifen, wünschen wir euch, dass ihr am Samstag Zeit habt und zufällig in der Nähe von Berlin wohnt. Vielleicht machen wir das auch, dieses Format mal woanders und machen mal in Münster beispielsweise eine Exkursion. Und ihr sollt natürlich auch, das ganz wichtig, Martin, wollten wir noch erwähnen, wenn ihr mehr von diesem Bird of the Day erfahren wollt, könnt ihr auch immer bei unserer Instagram-Seite vorbeischauen. Da machen wir nämlich immer auch einen kleinen Inhalt an dem Tag, wo die Podcast-Folge rauskommt, zu dem Vogel, zu dem Bird of the Day.
Also schaut beim NABU-Bundesverband auf Instagram vorbei.
So ist es. Ja, Martin, ich würde sagen, das hat sich schon wieder ausgezwitschert.
Das hat sich ausgepiept und wir sind am Ende dieser Episode, die mal wieder ganz spaßig war. Und ich kann nicht warten, dass wir wieder über Vogelgesänge reden und uns welche anhören. Ja, wenn euch das auch gefällt, dann abonniert uns, aktiviert das Glöckchen, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt.
Und wir merken an der Exkursion, die übermorgen stattfindet, also immer rechtzeitig hören, die Folge, schnell hören die Folgen, dass ihr solche Infos auch mitbekommt. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik, Lob habt, dann schreibt uns wie immer gerne bei Spotify oder an unsere E-Mail-Adresse vogelpodcast@nabu.de. Und damit wünschen wir beide euch eine wundervolle Woche, einen schönen Tag noch.
Und wir sehen uns in 2 Tagen hoffentlich.
Wir sehen uns hoffentlich in 2 Tagen.
Oder zur nächsten Episode. Macht's gut.
Tschüss, bis bald.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social Media Kanälen. Thank you.